jetzt gerade bin ich unzufrieden und ich möchte nicht unzufrieden sein. Ich möchte ein glückliches Leben führen und meine Lebensumstände machen mich unglücklich. Meine Lebensumstände, auch meine finanzielle Situation. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte Geld verdienen, ich möchte einen Job haben, der mir Spaß macht.
Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Hanna Kleeberg.
Hey, guten Morgen, Katja. Es ist ja ziemlich früh heute. Gibt's irgendwas Neues in deinem neuen Leben?
Da ist einiges passiert. Also zum Beispiel hat bei den Schwimmkursen von der DLRG ein neuer Seepferdchenkurs angefangen. Und es ist immer total zauberhaft, wenn die Kinder das erste Mal kommen, mit großen Augen gucken die Eltern. Man weiß immer nicht so richtig, wer ist aufgeregter. Und dann gehen sie zum ersten Mal zum Wasserbecken und schauen sich das an. Das wird ganz toll. Und ich freue mich schon drauf, wenn man mit denen dann so zum ersten Mal so eine ganze Bahn schwimmt. Und bei dir so? Ist da auch was passiert, oder?
Oh, mein Ruhestand hat immer noch nicht begonnen. Jetzt war ich gestern mit Hans-Eberhard Schleyer essen, den ich seit 40 Jahren oder so etwas kenne. Der ehemalige Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Politisch absolut auf der anderen Seite. Das Erste, was er sagte, wir kennen uns so lange, wollen wir uns nicht duzen. Das fand ich wie so ein Ritterschlag. Interessanterweise, ja, dass ich über Parteigrenzen hinweg reden kann. Und das Zweite war dann, willst du denn nicht mitmachen bei Plan? Und Plan, das muss man wissen, ist ja so ein Kinderhilfswerk. Eigentlich übernimmt man internationale Patenschaften, damit Kinder insbesondere in Afrika ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und da konnte ich ja überhaupt nicht Nein sagen. Und der dritte Schritt war dann, ach, weißt du was, dann lassen wir dich gleich ins Präsidium wählen, sodass ich jetzt also schon wieder ein neues Projekt habe. Und naja, so sammelt man wie ein Eichhörnchen. Genug davon. Wir kommen zu dem Eigentlichen, warum wir zusammen...
Wobei ich da fast ein Muster sehe, da konnte ich nicht Nein sagen.
Tja, darüber reden wir ein anderes Mal, meine Liebe. Wir kommen zu unserem Thema, der Sprung ins kalte oder ins warme oder ins heiße Wasser, geplant oder ungeplant, gewollt oder befürchtet, verdaut oder immer noch so irgendwie fremdelnd. Wir wollen fragen, was besonders gruselig war, was angstbehaftet war oder was besonders schön war, was mittlerweile langweilig wird. Aber natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was sollte man so mitnehmen, so Take-Home-Lessons? Was hat man falsch gemacht und könnte weitergeben? Vielleicht achtet ihr darauf, wenn ihr so einen Sprung wagt.
Heute ist Hanna Kleeberg bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du in den frühen Morgenstunden zu uns gekommen bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann.
Stehst du immer so früh auf?
Ja, eigentlich schon. Ich gehe meistens noch zum Sport, aber heute bin ich direkt aus dem Bett hergepurzelt.
Da sind wir doch schon glatt bei der Vorstellung von dir als Person, bevor wir über Herrlich sprechen. Sag doch mal, wenn du dich wo kurz vorstellen würdest, welche Fakten sind dir am wichtigsten?
Also ich bin jetzt seit 5 Jahren in Berlin-Neukölln und bin aufgewachsen in NRW, häufig umgezogen, deswegen kann ich immer nicht so eine ganze Heimatstadt nennen. Dann habe ich ein Politikwissenschaftsstudium begonnen und abgebrochen. Und jetzt würde ich mich als einen sehr aufgeschlossenen Menschen beschreiben, dem die Themen Zugänglichkeit und Feminismus sehr wichtig sind, die sehr gerne in einer großen WG lebt und ihren Job sehr gerne mag.
Und über diesen Job reden wir jetzt.
Wir haben dich eingeladen, weil ich meine, man weiß ja, dass ich jetzt gerade das Semester beendet, hatte wieder 30, 40 Studierende da, die natürlich auch Politikwissenschaften studieren, von der TU oder der HU oder FU. Und wenn ich dann vor diesen wunderbaren jungen Menschen sitze, die ja alle so ein Jungspund für mich sind und alles ersetzen, was man sonst an jung haltenden Mitteln irgendwie braucht, macht man sich ja so Gedanken, was die machen. Ja, und dann denkt man, die gehen jetzt bestimmt und unterstützen in der Verwaltung oder vielleicht streben sie eine wissenschaftliche Karriere an. Aber nie im Leben würde ich ja darauf kommen, dass sie andere Sprünge machen, also Sprünge, an die ich nicht denke. Und deshalb sind wir auf dich gekommen, aber ich weiß gar nicht, ob der Sprung, den ich jetzt meine und der mich so fasziniert hat, der ist, den du benennen würdest als deinen Sprung ins Kalte oder Kühle oder
welchen
Heiße.
Sprung, also welcher Sprung hat dich denn fasziniert? Welchen meinst du?
Gute Rückfrage. Mich hat fasziniert, dass man so ein Politikstudium abbricht. Das fand ich beleidigend, ehrlicherweise. Da dachte ich, oh, da muss ich aufpassen vielleicht. Wenn sie bei mir studiert hätte, hätte sie vielleicht auch abgebrochen. Vielleicht sollte ich die Didaktik mal besser aufstellen oder so etwas. Aber das hat mich schon fasziniert, so ein richtiges Start-up, weil ich ja auch ein bisschen über Start-ups arbeite, aber die sind ja dann aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommend. Ich glaube, Politikwissenschaftlerinnen oder angehende Politikwissenschaftlerinnen konnten ganz selten ein Startup.
Ja, die meisten meiner Ex-Kommilitoninnen, die sind auch weit, weit weg von meiner Berufsrealität. Also viele sind in Beratungen mittlerweile hauptsächlich eigentlich und da bin ich ganz dankbar, dass ich da nicht bin.
Und für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal erzählen, wie heißt das Startup, was du gegründet hast und was machst du da so?
Ich habe 2022 Herrlich Deinen gegründet, erstmal als ein Instagram.
Warum eigentlich nicht fraulich?
Weil ich, also das ist ja die ganze geckige Geschichte dieser Gründung. Nichts davon hatte einen Businessplan oder eine Idee, sondern es war eine ganz impulsive Entscheidung. Ich saß im ICE und ich habe einen Instagram-Account aufgemacht und ich habe überlegt.
Im ICE.
Welchen Namen gibt man so einem Instagram-Account? Welches deutsche Wort finde ich gerade irgendwie lustig? Dann habe ich herrlich und dann dachte ich, okay, man muss auf das Essensthema noch irgendwie anschneiden und dann habe ich Dining hinterhergehangen.
Ach, da wusstest du aber schon, dass du ins Essen gehst.
Genau, also, Essen war klar. Also ich habe den Instagram-Account gegründet, um Rezepte zu posten, weil ich sehr, sehr viel gekocht habe. Meine Eltern hätten mich am allerliebsten in die Kochausbildung gesteckt.
Oh, ja. Ich hätte auch Architektin werden sollen. Ich kenne das mit Eltern.
Ja, Lehrerin oder Köchin. Das waren die beiden Wünsche. Nichts davon habe ich. Ah doch, ich bin ein bisschen Köchin, aber eher Unternehmerin.
Ein bisschen Lehrerin auch.
Ja.
Also kochen zu lehren. Also zu kochen heißt auch kochen zu lehren. Oder
ein Team zu leiten, glaube ich eher. Das hat so dieses, auch diesen Bildungsauftrag. Manchmal habe ich das Gefühl.
Interessant, da könnte ich gut mithalten.
Aber genau, diese Rezepte sollten eigentlich online gestellt werden. Und dann nach 2-3 Wochen schon habe ich gemerkt, dass was mir viel mehr Spaß macht, als Rezepte zu posten und zu kochen, ist die Inszenierung dieses Essens. Und auch da ist die Lücke, die es im Social Media und in dem echten Berliner Gastroleben noch nicht so gab, nämlich toll inszeniertes Essen für besondere Anlässe. Und zwar dann nicht dieses Catering, was man kennt, mit diese Alu-Dinger, die aufgestellt werden oder irgendwelche komischen Kuchenbuffets für Hochzeiten, sondern wirklich Essen, was in Anspruch hat, Kunst zu übersetzen und andere Designdisziplinen. Und dann kam irgendwie die erste Anfrage reingeprasselt, ob ich nicht für ein Eventspace im Wedding das Catering für einen Venture Capitalist aus London machen könnte, 50 Personen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie für mehr als 10 Menschen gekocht. Aber in meinem Tatendrang habe ich dann gesagt, ja klar, gar kein Problem, das mache ich.
Zu dem Zeitpunkt, als die erste Anfrage kam, warst du noch
Studentin
und hast bei dir zu Hause in der WG-Küche gekocht?
Ja. Also ich habe gekellnert. Also ich habe mein Studium sehr krass vernachlässigt. Ich habe hauptsächlich gekellnert, damit meinen Lebensunterhalt bestritten und bei mir zu Hause in der WG-Küche gekocht, Rezepte geshootet und so Fake-Dinner mit meinen Freunden veranstaltet. Ich habe denen gesagt, könnt ihr euch bitte schick anziehen, damit ich davon Fotos machen kann und die so tut, als seid ihr irgendwelche Kunden. Hat gut funktioniert. Und dann kam eben diese Anfrage. Ich habe sie dann zugesagt. Und als ich den Raum verlassen habe des Meetings, wo mir diese Anfrage auf den Tisch gelegt wurde, und ich Treppen runtergelaufen bin, war mir erstmal klar, was ich da mir gerade eingebrockt habe für einen großen Unfug. Und dass ich das jetzt mal gewuppt bekommen muss irgendwie. Und hatte noch so 3 Wochen, bis das Event stattfindet. Und dann habe ich dieses Event mit meinen fantastischen, tollen Freunden und Leuten aus meinem Gastronetzwerk hinbekommen. Und das ist auch der Grund, warum ich es hinbekommen habe. Und dann habe ich Blut geleckt und habe eben mein Business darauf ausgerichtet, nicht nur Rezepte im Internet zu posten, sondern aktiv Catering zu machen oder für mich Catering neu zu benennen, nämlich als kulinarisches Studio, weil es auch eben um Kreativkonzepte und nicht nur um die Verpflegung von Menschen geht. Und so ist
das
dann,
geht mir alles viel zu schnell.
Ja.
Wir wissen jetzt, was du machst. Vielen Dank, Katja, dass du sozusagen den Tisch gedeckt hast, um im Bild zu bleiben. Aber wir
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal zurückspulen.
Ich muss jetzt wirklich zurück. Ja,
also ich zum Politikwissenschaftsstudium.
Das kann ich jetzt gut. Ja. Du sitzt so in einer meiner Veranstaltungen, ja. Studierst Politik. Ich bin jetzt auch einigermaßen beruhigt, dass es doch nicht das Desinteresse an Politik und den Inhalten war, sondern leider der soziale Tatbestand, dass wir immer noch zu wenig Förderung haben, dass die BAföG-Sätze zu niedrig sind und so weiter, man da schwer drankommt. Überzeugt mich viel mehr, sodass ja in der Tat weit mehr als die Hälfte der Studierenden angewiesen sind, darauf erwerbstätig zu sein. Und das sagtest du ja, dass du das machen würdest. Dennoch die Frage, also man kellnert, das ist ja ein einfaches Kellnern. Ich habe auch viel gearbeitet, gekellnert habe ich jetzt nie während des Studiums, aber und man studiert. Und irgendwann muss es doch dann mal Klick machen, dass man nicht mehr kellnert, aber auch nicht mehr studiert. Mhm. Und war das dann so ein schneller Klick? Oder war es so, dass du dann sagtest, na ja, ich ersetze erstmal das Kellnern und studiere weiter? Also wenn du vielleicht diese erste Phase, bevor du ins Wasser gesprungen bist mit diesem Auftrag, ein bisschen näher beschreibst.
Also was ich gemacht habe.
So Triggerpunkte waren.
Ich bin nie gesprungen. Ich habe meinen Fuß reingehalten, dann habe ich meine Hand reingehalten, dann habe ich mal meinen Kopf reingehalten, dann meinen halben Körper. Also ich bin immer wieder zurückgerudert zu meinem Studium und zu meinem Nebenjob. Diese Nebenjobs haben für mich Existenz bedeutet, weil ich eben nicht das Privileg hatte, dass da wahnsinnig viel Geld irgendwo rumlag, auf das ich hätte zurückgreifen können. Deswegen, ich musste arbeiten, um meine Miete zu bezahlen. Und weil es eben, wenn man so aufwächst, beziehungsweise wenn das deine wirkliche Realität ist, dann ist eine kreative Selbstständigkeit eigentlich das Letzte, was man macht, weil das ist wirklich eine heftige, harte, gruselige Welt, die mir bis heute manchmal Angst macht aus dieser Perspektive. Und deswegen habe ich immer wieder auch mit der Stimme meiner Eltern im Kopf, Hanna, bitte besinn dich, Hanna, das ist ja schön, das ist ja toll, das ist ja kreativ, das ist doch ein tolles Hobby oder das ist doch eine tolle Nebentätigkeit oder das Geld, was du damit jetzt langsam verdienst, kannst du doch nutzen, um dein Studium zu finanzieren, dann kannst du es kellnern lassen. Aber ich konnte nie so ganz loslassen, A, nicht von der Idee, dass ich doch eine Akademikerin sein möchte und ich bin doch eine schlaue Frau und schlaue Frauen schließen die Uni ab, also der eigene Anspruch, der mich auch damals davor gehemmt hat, eine Kochausbildung zu machen. Und dann die finanzielle Angst davor, sich zu finanzieren, eine private Krankenversicherung zu bezahlen, wenn man selbstständig ist. Es sind also Sachen, wenn man damit mal in Berührung kommt, die sind ganz furchtbar und machen jungen GründerInnen das extrem schwer hier in Deutschland. Deswegen war mein Sprung ein ganz, ganz langsames ins Becken lassen.
Hattest du da eigentlich Ratgeber? Also jetzt gerade, wo du sagst, ich meine, ich bin ja jetzt so eine im Ruhestand befindliche Beamtin. Ja, also für mich haben, ich hätte jetzt da überhaupt nicht dran gedacht, na klar muss ich eine Krankenversicherung abschließen. Ja, das kommt ja alles mit so einem Status Beamtin, kommt quasi alles mitgepackt. Ja, da kriegt man diese Beihilfe und so. Man muss relativ wenig denken als Beamtin, kann ich jetzt vielleicht mal so rum sagen. Hattest du da irgendjemanden?
Ich hatte verschiedene Stimmen. Mir hat eine Stimme, glaube ich, gefehlt, von der ich gewünscht hätte, ich hätte sie gehabt. Also da waren viele Einflüsse. Die Einflüsse meiner Eltern, die finde ich völlig berechtigt, Sorge geäußert haben. Also da will ich überhaupt nicht so negativ drüber sprechen, weil meine Geschichte hätte auch anders enden können. Also so, das ist Glück viel auch. Und diese Stimmen meiner Eltern, die waren eben diese Vernunftstimmen. Die haben mich aufmerksam gemacht, auf welche Kosten kommen auf mich zu. Das muss ich bedenken. Hanna, wenn du dich selbstständig machst, dann musst du auch deine Rentenversicherung selber bezahlen. Also all das steht vor dir. Und dann hatte ich aber Stimmen der Menschen, die mit mir gearbeitet haben, vor allem die Menschen aus der Gastro, die in mir, glaube ich, immer schon gesehen haben, dass ich super viel Energie habe, vor allen Dingen eine Projekteffizienz. Die hätte ich sicherlich auch an der Uni so umsetzen können.
Was ist denn eine Projekteffizienz? Das hört sich ja schon wie so ein Beratungsjob an, irgendwie, von dem du vorhin gesprochen hast.
Nee, also wenn du innerhalb eines Projekts steckst, dass du in der Lage bist, dich anzupassen, das, was zu tun ist, umzusetzen, zu delegieren und das Ding zu wuppen. Also, und zwar effizient. Also mit
okay,
relativ
jetzt
wenig
schon mal
Zeit.
Zwei Bestandteile.
Genau. Ich finde das Wort,
liebe Hörerinnen und Hörer. Also man braucht Energie. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Und dann Produkteffizienz. Also
Projekteffizienz kommt auf jeden Fall auf die Liste der schönen Worte dieser Sendung.
Und vielleicht dann auch dieses Glück. Also das würde man ja bei Lebensläufen immer sagen. Aber
ja,
das war nur
also,
so.
Man kann es Glück, ich nenne es aber auch ehrlicherweise ein gewisses Privileg, denn was ich mitgebracht habe in diese Selbstständigkeit, diese kreative Selbstständigkeit, ist, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, dass ich ein stabiles soziales Umfeld hatte. Und das finde ich auch immer irgendwie wichtig zu sagen, auch wenn es unschön klingt, eine gewisse Normschönheit ist für eine Frau, die in der Öffentlichkeit stattfindet, macht Dinge einfacher. Und das, finde ich, muss man mitsagen, weil sonst klammert man etwas aus, was aber Teil der Realität ist.
Das finde ich super. Darf ich mal an die ostdeutsche junge Frau, nämlich Katja Kipping, fragen? Weil sie sagte, es war schon auch etwas, das Privileg in Westdeutschland aufzuwachsen. Jetzt du, die in Ostdeutschland aufgewachsen bist, würdest du sagen, du hättest diese Möglichkeiten auch gehabt? Oder nicht?
Ich hatte auch ganz viel Glück.
Also ich sage das
aus
natürlich der Bewunderung heraus, weil ich die ostdeutschen Frauen ja nach wie vor als Szene finde, die das so selbstverständlich erleben, die Gleichstellung.
Ich saß neulich mit Freundinnen zusammen und wir reflektierten so, dass wir jetzt alle so Mitte 40 sind und bei einigen von uns stand auch eine Veränderung an und dann haben wir uns daran erinnert, dass als unsere Eltern so alt waren wie wir, das war genau die Nachwendezeit, dass auch fast alle sich nochmal komplett beruflich neu erfinden mussten, ja, A, um zum Beispiel Arbeitslosigkeit zu vermeiden, B, weil, also ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der hat auch sich selbstständig gemacht aus einer Situation heraus, wo es null Kapitalstock gab, ja, insofern fand ich das echt spannend, was du erzählt hast, aus einer Situation heraus, wo die Selbstständigkeit und die kreative Tätigkeit nicht die erste Wahl ist, die man ansteuert. Ne? So, und alles, was du jetzt erzählst, du wirfst ja auch schon mit so ein paar Begriffen um sich wie Projekteffizienz, die, weiß gar nicht, ob das jetzt so Gegenstand deines Studiums davor war, sondern
nee,
du bist reingekommen, du bist...
Nein, du bist reingekommen. Sozusagen, wir nehmen das an, dass man das schon hat, dass Seminararbeiten schreiben können.
Aber also ich fand spannend, du hast erzählt, was dir dabei geholfen hat. Mhm. Sag nochmal, was war bei dem nicht Sprung, sondern immer wieder ins Wasser rein, raus, also vielleicht über die Leiter reingehen ins Schwimmbecken. Was hat dabei total genervt?
Genervt? Oh, das... Deutsche Bürokratie, die ist unfassbar nervig und die ist auch sehr ausgrenzend, weil die ist nicht gut aufgearbeitet.
Und das hast du dir klar gemacht, wir sind immer noch bei dieser Überlegung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
Ja, ja.
Bevor du also so richtig dich darauf eingelassen hast, kam das rein.
Das war mein größtes Thema, wie oft ich auf irgendwelchen Webseiten rumhänge und mir recherchiert habe, Einzelunternehmen, GbR, GmbH, Kleinunternehmen. Was macht man denn? Wie geht das? Wie melde ich das an? Darf ich das? Und ich spreche sehr gut Deutsch und ich verstehe all diese Wörter. Ich war an der Uni und ich habe es trotzdem nicht ganz verstanden. Und es ist einfach ein totales Versagen, dass man das nicht zugänglicher gestaltet oder aufarbeitet und diesen Weg einfacher macht für junge Menschen, die sich gründen möchten. Das hat am allermeisten genervt. Und ich hätte extrem gerne so ein kleines bisschen Geld gehabt, glaube ich. Und Geld hat in dem Moment Sicherheit bedeutet.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Gab es ein Sicherheitsnetz?
Nicht so wirklich. Also ich habe immer mein Worst-Case-Szenario so ein bisschen im Kopf durchgegangen und das war, dann hast du halt ein bisschen Schulden und die kriegst du auch wieder weggekellnert. Okay. Also das war so meine größte Angst, weil ich wusste, ich habe jetzt keine Investitionen, ich werde mir hier irgendwie nichts anmieten und ich werde mir auch kein Auto kaufen, weil das ist überhaupt nicht denkbar. Das war, also ich hatte wirklich, mein Studierendenkonto hat 300 Euro die meiste Zeit drauf gehabt und der Fall war nicht so groß und dann hatte ich eben eine Stimme, mein ehemaliger Chef in der Gastro, der hat zu mir gesagt, Hanna, du musst das machen. Jetzt oder nie, du hast keine Kinder, du hast kein Eigentum, du hast, deine Fixkosten sind gering, du wohnst in einer WG, du überlebst das, wenn das scheitert. Aber ich weiß bis heute, wenn da irgendwie so 5.000 Euro oder irgendwas gewesen wäre, wisst ihr, dann hätte man so diese, man wüsste, ein Monat wäre überbrückbar gewesen. Und das sind so Sachen, die haben genervt einfach.
Das würde ich auch gerne noch mal festhalten. Also ich lebe ja in der Umgebung hier in Berlin und auch wenn ich sonst rede in Deutschland, dann geht es immer darum, warum haben wir so wenig Startups oder warum haben wir so wenig erfolgreiche Startups? Und die zwei Dinge, die man doch jetzt mitnehmen sollte, sind: Leutchen, macht doch diese Webseiten einfach ein bisschen zugänglicher. Sprecht ein anderes Deutsch, nutzt ein anderes Deutsch. Wartet nicht darauf, dass eine energiegefüllte Frau sich da rumklickt und so viel Energie hat, dass sie nicht aufhört und sich nicht da entnerven lässt. Das sollte man doch hinbekommen. Und das Zweite: Gebt doch bitte auch Frauen ein Startkapital. Also gerade dieser erste Schritt, der ein Schritt des Vertrauens ist, und zwar eine ohne eine lange seitenweise Projektidee. Du sagtest, du hättest gar keinen solchen Plan gemacht. Das ist absolut notwendig und niemand könnte das besser beschreiben als diese kleine Szene, die du beschrieben hast, weil es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass man einen Chef hat, der sagt, das überlebst du irgendwie, ja, dass man in der WG wohnt, dass man in der ja doch Familie lebt, die im Notfall sagen würde:
Du kannst zurückziehen.
Okay. Mich würde noch eine Sache interessieren. Wir haben jetzt sehr über das gesprochen, was dich zu dem neuen Kapitel gelockt hat, also die Freude am Essen, die sozusagen, das ist irgendwie, war deine Leidenschaft offensichtlich. Aber gab es auch was, was dich aus dem Leben davor so ein bisschen weggetrieben hat? Also gab es irgendwas Krisenhaftes, irgendwas, was, also wo du vielleicht auch dachtest, okay, ich muss jetzt mit dem Studium aufhören?
Ja, total. Also ich war in meinem Studium nie so wirklich glücklich. Was ich aber geliebt habe, war mein Studierendenleben. Das ist total toll. Ich habe auch viel in die meiste Zeit meines Studiums in Freiburg verbracht. Und da habe ich mit einem Fahrrad durch die Gegend gefahren und ich war in der Uni-Bib und es war das Leben, was ich mir immer vorgestellt habe. Aber mir hat sich nicht so richtig eine Zukunft geöffnet. Und dann kam Covid und mit Covid kam bei mir auch Herzschmerz, also eine Trennung. Und diese Trennung und diese Verzweiflung, dann etwas, was ich auch definitiv als depressive Episode bezeichnen würde, und diese Verlorenheit eines jungen Menschen in dieser Covid-Welt oder Covid-Realität in Deutschland, hat dazu geführt, dass ich überlegt habe, es muss jetzt irgendwie anders, irgendwas muss jetzt hier passieren, weil so kann mein Leben nicht weitergehen. Und weil ich die wirklichen Sprünge ins Wasser, die ich gemacht habe, die waren unfreiwillige, nämlich als ich jung war, so zwischen 8 bis 18, habe ich 4-mal die Schule gewechselt. Also wir sind umgezogen sehr oft. Mein Vater ist Pfarrer und er hat die Gemeinde gewechselt und dann zieht die Pfarrersfamilie mit. Und das waren Sprünge ins Wasser jedes Mal. Neue Schule, neue Stadt, neues Umfeld. Und das war ganz schlimm für mich als Kind. Aber was ich daraus gewonnen habe, ist ein Veränderungswille. Also ich habe gelernt, dass Veränderung mir etwas gibt und dass es sich eigentlich nie zum Schlechten verändert. Also wenn man selber die Veränderung provoziert, dann weil ein Impuls in dir etwas anders braucht. Und diesen Hang dazu, mit Veränderung umgehen zu können, den habe ich genutzt, um zu sagen, jetzt gerade bin ich unzufrieden, ich möchte nicht unzufrieden sein, ich möchte ein glückliches Leben führen. Mein Studium macht mich unglücklich, diese Beziehung hat mich unglücklich gemacht und meine Lebensumstände machen mich unglücklich, meine Lebensumstände, auch meine finanzielle Situation. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte Geld verdienen, ich möchte einen Job haben, der mir Spaß macht. Und der hat dazu geführt.
Also, und aus dieser Krisensituation hast du quasi dich wahrscheinlich für deine Traumtätigkeit entschieden. Und dann, wir haben schon gehört, es gab deinen Chef, der einen Impuls gesetzt hat. Aber wenn du hast ja selber den Begriff verwendet, eine depressive Phase. Hast du dich selber an den Haaren gezogen und raus? Oder was ist
das? Nee. Ich bin,
nimm uns noch mal ein bisschen mit, wie das so war.
Ich bin ein Riesenfan von Psychotherapie, weil ich selber Psychotherapie schon gemacht habe und zu dem Zeitpunkt auch gemacht habe. Also als junger Mensch, während dieser Umzüge, haben meine Eltern Gott sei Dank gemerkt, oh, die junge Hannah, die leidet, die braucht Unterstützung. Und dann als erwachsener Mensch habe ich gemerkt, ich leide, ich brauche Unterstützung. Und meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, Frau Klebeck, dieser Schmerz, den Sie jetzt gerade haben, den dürfen Sie nicht in sich lassen, den dürfen Sie nicht auf andere Menschen setzen, den dürfen Sie auch nicht diesem Mann, der mir diesen Schmerz teilweise auch zugefügt hat, vor die Füße legen und darauf hoffen, dass er ihn den wegnimmt. Diesen Schmerz müssen Sie nehmen und in ein Projekt stecken. Also suchen Sie sich irgendwas, woran sie klammern, wo all diese Wut, diese Energie, diese Verzweiflung, dieser Ärger reingeht. Und ich weiß nicht, ob meine Therapeutin weiß, was sie damit eigentlich ausgelöst hat, aber dass ich dann wirklich volles Karacho eben diesen Instagram-Account gegründet habe und meine Rezepte da jeden Tag hochgeladen habe mit Fleiß und mit einem also wirklich engstirnigen Tunnelblick, das war der auch ein Impuls.
Ich finde das ganz wichtig, dass man sich das auch klar macht. Ich habe ja 7 Jahre in den USA gelebt und alle meine Freundinnen sind zu Psychotherapeuten gegangen, alle. Und für mich war das am Anfang, bevor es normal wurde in dieser Umgebung, immer so ein Zeichen von Schwäche, von Angst, dass man sich alleine hinbekommt. Und das mal so positiv besetzt zu bekommen, zu sagen, ja, die können wirklich helfen. Mhm. Das ist wichtig, dass man auch so eine Begleitung hat. Das ist ganz normal, es ist keine Schwäche. Mhm. Das fand ich jetzt nochmal einen ganz, ganz wichtigen Satz, weil man ja sonst wirklich einfach auch eingehen kann, wenn man die Türe zulässt, sich vergräbt, ins Deckbett heult. Das war das eine. Das andere, wo man jetzt doch nach 5 Jahren wieder zurückschaut, alle Welt sich fragt, soll es eine große Corona-Aufarbeitung geben? Ich bin im Ethikrat, auch da fragen wir uns das, sollten wir das mal nochmal machen. War das schon auch mit ein ausschlaggebender Grund? Es war ja kein normales Studium mehr möglich. Ich saß zu Hause und habe von zu Hause unterrichtet. Mhm. Das war für mich grässlich, weil ich normalerweise die Energie im Raum brauche. Die Studierenden hatten oft die Kamera nicht an. Ich wusste auch, dass ich sie nicht verdonnern durfte, die Kamera anzumachen, weil es sonst zu intim wurde. Ich dachte dann, ja, vielleicht bitte ich da drum und hatte das große Glück, dass wirklich alle die Kamera anmachten. Schön. Das machte es dann noch ein bisschen. Das war wahrscheinlich jetzt nicht kausal mit dem Herzschmerz verbunden, diese Covid-Sache. Aber es ist gleichermaßen ja doch erstaunlich, dass man, und was Positives, dass man in so einer abgeschirmten Welt, wo man Ausgangsverbot teilweise hat, wo man Freundinnen nicht mehr sehen darf, dann etwas sich überlegt, was ja hochgradig sozial ist, welches ja von der absoluten Soziabilität lebt. Weil klar, nach 2 Jahren bekam ich dann, oder nach einem Jahr, bekam ich dann zu solchen Zoom-Sitzungen immer so Goodie-Bags. Das war dein Catering, ja. Da war dann Schokolade drin und eine Flasche Wein und dann sollte man, und sogar ein Glas, und dann sollte man die Wein öffnen und sollte dann per Zoom sich zu. Das fand ich ganz grässlich, also dieses.
Dieses Verzweifelte und so noch so tun.
Aber dieses, das interessiert mich nochmal, dass man ja aus Covid und der Abgeschlossenheit dann dieses. Ja, jetzt essen wir zusammen. Ja, jetzt speisen wir, jetzt kochen.
Das ist der Boom einer gesamten Branche, die wir jetzt vorfinden. Also es ist jetzt sehr nisch, weil ich weiß nicht, wie tief ihr da auch drin steckt, aber diese gesamte Food-Szene in Berlin hat sich gedreht seit Covid. Dass Restaurants leiden und dass das furchtbar ist, wie wenig Geld da auch Rettungsschirme zur Verfügung gestellt werden, das klammere ich jetzt mal kurz aus, aber trotzdem möchte ich es benennen. Aber was jetzt passiert ist, Menschen kommen an gemeinsame Tafeln. Also wir gehen weg von diesem individualistischen, wir gehen zu zweit, zu dritt, zu viert ins Restaurant, hin zu lange Tafeln, Supperclubs, Community-Gedanke. Also Leute haben gelitten und hatten
Entzug. Das ist super und es ist so wichtig.
Ja, es ist schön und es kommt jetzt zurück und das war auch, also ich glaube, herrlich, war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass eine Krise per se irgendwie so kapitalistisch genutzt werden kann, aber das war einfach eine Fügung, eine ganz gute. Ich glaube, dass das vor Covid vielleicht nicht so funktioniert hätte, unbedingt. So.
Obwohl wir da auch schon Risse in der Gesellschaft hatten. Ja. Also ich habe mit Jan Wetzel, der glücklicherweise die Technik macht, ein Vertrauensbüchlein geschrieben, wo wir auch beklagen, ja, es gibt sozusagen gar nicht mehr diese Orte der Begegnung, die gehen uns verloren. Ja. Und diese langen Tische sind natürlich genau so etwas. Man kann hingehen. Meistens muss man dann schon sagen, dass sie vielleicht nicht alle leisten können.
Ja, aber das ist auch ein riesiger Teil von Herrlich, den ich immer wieder sehr selbstkritisch versuche aufzuarbeiten, nämlich die Zugänglichkeit von Essen gehen. Also mein Essen gehen als junger Mensch hat sich auf Fastfood-Ketten mit die wir mit dem Auto angefahren sind, beschränkt. Da war kein Fine Dining und da war auch nichts bei mir zu Hause mit irgendwie edel und schick. Wir sind zum Griechen gegangen, einmal im Jahr, so. Und trotzdem habe ich eine Liebe für Essen entdeckt. Also das kann man anders machen. Wir müssen uns nicht so erzählen, wie es bei The Bear oder in diesen ganzen Sachen, so dieses schick und edel und teuer und noch ein Stern und hier, sondern meine schönste Berührung mit Essen, als ich mit meinen Eltern in Bergen, Italien war, in so einem kleinen Dorf, und da wurde gerade der Weltrekord für Polenta aufgestellt, die größte Polenta der Welt.
Geschichte.
Wurde da von den Männern im Dorf gerührt in einer riesigen Pfanne und das ganze Dorf war da und alle haben Polenta gegessen. Und das war der Moment, wo ich dachte, das hier ist toll, so möchte ich leben und essen und sein und das ist das Zugänglichste, was ich mir vorstellen kann. Und da müssen wir halt wieder hin zurück und essen deswegen auch über Social Media und deswegen teile ich meine Rezepte auch kostenfrei. Das so kann man Essen und Bildung zu Essen schaffen. So kann man jungen Menschen Begeisterung dafür beibringen. Bei uns gibt es keine Rezepte, die irgendwie mit fermentiertem schwarzen Knoblauch Rauch gemacht sind, sondern dass die Hauptingredients, die kriegt man im Rewe.
Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, Bezahlbarkeit. Ne?
Ja.
Also Lebensmittelpreise steigen.
Und Gesundheit hat sie.
Ja.
Lebensmittelpreise steigen. Also im sozialpolitischen Bereich erleben wir, dass das ein echtes Problem ist, dass das, was es gibt, teilweise einen Anstieg in Renten oder Sozialleistungen durch den Anstieg wirklich aufgegessen wird oder eher sogar noch die Anstiege darunter bleiben und am Ende weniger zum Leben übrig bleibt. Das ist eine wichtige Facette von Herrlich, dass du auch auf Bezahlbarkeit achtest. Mhm. Und als Jutta und ich im Vorgespräch uns vorbereitet haben, gesagt, was uns sehr beeindruckt hat, dass du aus so einem Pop-Up-Store mit einem Lebensmitteldiscounter zusammen hast. Vielleicht erzählst du, wir sind jetzt schon ein bisschen gesprungen von der Situation von vor dem Sprung zu jetzt bist du im Netz, Herrlich wirkt und ihr macht großartige Sachen.
Ja. Meint ihr das, was ich mit weiß nicht, ob das Aldi Nord gemacht
habe. Ja, wir wollten jetzt keine Werbung für Einzelne machen.
Ich auch nicht.
Okay. Wir haben ja Jan dabei. Jan kann ja.
Genau, also ich kann das, also ich habe einmal einen Pop-Up-Store mit einem Lebensmitteldiscounter gemacht und da war ich mit der Kreativdirektorin dieses Lebensmitteldiscounters am Telefon und die hat mir von dem Job erzählt und ich war damals so ein bisschen am Zögern und habe dann so ein bisschen hin und her überlegt und die Entscheidung dafür war dann, weil ich dachte, warum denn eigentlich nicht? Ich gehe doch selber da einkaufen. Also was soll ich denn so tun, als sei das ja alles aus dem irgendwie Feinkostladen, wenn es das nicht ist? Und ich kenne zu gut, und das war der Hauptteil meines Erwachsenenlebens, dass ich mit dem Taschenrechner durch den Supermarkt gegangen bin, weil es eben, weil es wirklich begrenzt war. Also wenn man sein Studium finanziert und kellnert, da bekommt man nicht sonderlich viel Geld. Und dann war ich immer schon ein Mensch, der hübsche Sachen geliebt hat. Das heißt, natürlich habe ich auch dafür zu viel Geld ausgegeben und ich war auch sozial viel unterwegs. Ich bin feiern gegangen, ich hatte Spaß. Und dann ist man nicht endlos so. Und deswegen finde ich das eigentlich ehrlich und irgendwie authentisch, so dass ich sage, natürlich arbeite ich mit solchen Marken zusammen. Genauso wie wir heute mit High-End-Fashion-Brands arbeiten, wo ich unfassbar stolz drauf bin, weil ich als junger Mensch davon nicht hätte mich das träumen dürfen, dass ich jetzt irgendwie nächste Woche auf die Paris Fashion Week fahre. Aber gleichzeitig möchte ich mir beibehalten, dass ich im Kern ein linker Mensch bin, der nicht in Reichtum geboren ist und der immer wieder Produkte und Inhalte produzieren möchte für Menschen, die auch so sind.
Das finde ich super. Das ist ja auch wirklich ein Sprung über Welten. Ich kann dir mal sagen, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Ich war nämlich mit meinem Sohn und dessen Freundin, und das heißt Marie, und ist 24, kamen wir im BR an und sahen ein riesiges Plakat. Das hat mich deshalb fasziniert, weil ich dachte, dass das Produkt, für welches da geworben wird, normalerweise ja bekannte Schauspielerinnen oder irgendwie. Und ich fragte Marie, sag mal Marie, kennst du die? Also ich habe die noch nie gesehen, aber die macht das irgendwie cool, also mit so einem bisschen Abstand, aber der Leidenschaft. Also es war so eine Spannung in diesem Bild, welches mich absolut fasziniert hat. Und Marie Marie schaute mich an und sagte, es ist Hanna. Dann sage ich, ja, welche Hanna denn? Weil ich das hasse, wenn sie mir dann solche Worte gibt, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und dann erzählte sie mir diese Geschichte. Und ich dachte zunächst, sie will mir jetzt sagen, dass sie ihr VWL-Studium da abbricht. Aber das war dann gar nicht der Punkt, sondern sie war so begeistert, dass ich dachte, na, also jetzt fragen wir doch mal, versuchen unser Glück, was mir irgendwie nach den Sternen greifend erschien. Und dann bin ich über Aldi, weil wir es eben schon sagten, gestolpert. Ja. Und diese Spanne heißt ja auch, dass du mit vollständig unterschiedlichen Charakteren umgehen musst. Ja. Also stelle ich mir zumindest vor.
Ja, aber das ist das Tollste an meinem Job. Also ist wie, ich wäre auch gerne Schauspielerin geworden, glaube ich. Und es ist jetzt wie ein riesengroßes eine Theatergruppe manchmal. Also es ist toll. Ich wechsle ja von der Arbeitgeberin zur, dass ich bei mir im Studio mitgekellnert habe, zu ich mache ein Event für irgendwelche die verschiedensten Marken zu, ich model vor der Kamera. Und es ist immer eine neue Lebensrealität und es ist total toll und aufregend. Also ich finde das wunderschön.
Da wir ja hier
hast ein
Medium
sind. Ich meine, man darf ja nie Fotos sehen. Darfst du Fotos sehen?
Fotos sehen? Mhm. Wovon?
Also, ja, das ist eine gute Frage. Also, ich gebe ja viele Interviews und dann darf ich immer diese Texte autorisieren. Und dann sind das so Leute und die machen dann Bilder. Und ich finde das immer total merkwürdig, warum ich diese Texte autorisieren darf, aber dann gar nicht weiß, welches Bild die benutzen. Und war immer, also mittlerweile ist mir das egal, aber früher war ich immer ganz aufgeregt, was denn jetzt da, ich weiß, ist das erste Porträt ist in der FAZ erschienen und das war dann so ein riesiges Bild und ich fand das so schrecklich und ich dachte, niemand liest diesen Text. Ja, und deshalb, ja, wenn man dann mit solchen, darfst du die Bilder dir aussuchen?
Ich habe ja Gott sei Dank ein ganz tolles weibliches Management, das mir den Rücken frei hält.
Und die?
Ja, meistens schon. Also da wird da gut auf mich aufgepasst, dass da nichts passiert, was ich nicht möchte.
Fotos ist ein wichtiges Stichwort, weil wir sind ja hier ein Medium, was allein auf Sprache basiert. Und ich, für all diejenigen, die jetzt noch nicht deinen Insta-Account kennen, muss man, glaube ich, noch mal einmal kurz erklären, was das Besondere ist, dass ihr nämlich nicht nur ein tolles Essen macht, was die Sinne anspricht, also die Geschmackssinne anspricht, sondern auch die Augensinne anspricht. Erzähl mal so ein bisschen, versuche mal mit Worten zu malen, was sonst bei Instagram uns ins Auge springt.
Also, die Bildsprache bei Herrlich ist immer bunt und versucht, einen Überraschungsmoment abzugreifen. Also das, was am meisten Spaß macht meinem Team und mir, ist etwas nachzustellen oder zu verändern, was man sonst anders kennt. Also wir haben zum Beispiel mal eine Torte gebacken, die statt süß war, war es eine Butterbrottorte. Also sie war aus Sauerteigbrot innen und außen aus gesalzener Butter. Oder wir haben Kleiderbügel aus Baguette.
Wussten die Leute das vorher?
Nee, manche fanden es doof, manche fanden es gut. Aber das gehört auch dazu, dass man die Leute so ein bisschen packt, einfach. Kleiderbügel aus Baguette, also dass man mit traditionellen Produkten die Form verändert und sie
und
in eine
dann,
andere Disziplin
bringt. Aber das musstet ihr doch erstmal statisch berechnen, dass da auch Kleider drauf halten.
Ja, das war Glück. Das sind diese Momente, die kriegt man nicht mit, wenn man auf Instagram ist. Also ich saß an dem
hast
Event.
Hast du es nicht berechnet? Hast du einfach gebacken?
Ah! Ich bin, ich liebe die Improvisation. Das ist Teil der Projekteffizienz, dass man, wenn man wenig Zeit hat und wenig Vorbereitung und man kriegt diese Projektanfragen teilweise 2 Wochen vorab und dann sagen die, schüttel jetzt mal bitte was Neues aus dem Hut, was die Welt noch nicht gesehen hat und dann bist du halt am Schütteln. Und in diesem Schüttelprozess fliegen dann die Ideen und die Zeit besteht nicht, diese Ideen zu testen, weil ich teilweise auch 5 Projekte gleichzeitig laufen lasse. Natürlich mittlerweile testen wir so viel es geht, damit dieses Risiko minimiert wird, aber genau bei diesem Projekt, was lustigerweise eins meiner erfolgreichsten war, stand ich da eine halbe Stunde vor das Event losging und habe diese Kleiderbügel so versucht auszubalancieren und habe auch immer wieder gesagt, okay, jetzt wieder runter, damit sie halt nicht lange hingen. Also, dass wir sie immer wieder nur punktuell, bevor die Gäste kamen und zum Foto machen, aufgehangen haben. Das ist, also alles, was ihr auf Instagram seht, ist eine Inszenierung und also das ist wie immer, jede Produktion ist viel Schein. So, das ist
Aber es ist nicht nur Schein.
Nee, pass mal auf. Also was mich ja total fasziniert hat, war dieser Berg von roten Beeren, wo da ein Hahn rauskam. Ja. Das war doch...
Das ist echt, natürlich. Ja? Das, und ja, dass ja, unser ja. Essen also, das lecker ist, das ist ein Muss für mich. Also ich würde niemals auf den Tisch bringen, wo ich sagen würde, das sieht einfach nur gut aus. Das da hört, das, da kommt wieder dieses mein NRW-Herz, wo ich sage, es muss auch schmecken und satt machen. So. Aber da, trotzdem natürlich irgendwie diese Fotos, also die reine, das Produkt, was auf Instagram kommt, aha. Da drehen wir den Winkel 5-mal, bis wir diesen Schuss haben. Das ist nicht einfacher. Also es ist komplexer, als man denkt manchmal. Aber ja, die so ein Berg aus Erdbeeren, wo dann ein Zapfhahn integriert ist, wo der Margarita rauskommt, das sind so Momente, die machen auch einfach Spaß, weil das fühlt sich an wie, also als dürfen wir unsere Kinderträume dir basteln und werden dafür auch noch bezahlt.
Es stimmt, das ist total toll. Es ist wie so ein Stück Schlafenland. Ja.
Ich merke übrigens, dass ich inzwischen totalen Appetit habe, wenn wir so viel über das Essen sprechen.
Vielleicht kann ich nicht mithalten.
Nein, aber jetzt haben wir ein bisschen über die Optik gesprochen und das, was ins Auge springt. Aber es ist ja nicht nur das Äußere, sondern es gibt ja auch die Inhalte bei euch. Nicht nur, dass es gut schmecken soll und satt macht, sondern wenn man über Ernährung spricht, kann man ja auch sagen, ein großer Teil von klimarelevanten Gasen werden genau sozusagen im Bereich der Ernährungswirtschaft produziert. Klimagesund, was ist dein Rezept für klimagesunde Ernährung? Das spielt bei euch auch eine Rolle.
Ja, eine große. Man macht es sich sehr einfach, wenn man einfach tierische Produkte großflächig ausklammert. Also das ist einer der Hauptthemen. Ich war selber 10 Jahre lang vegetarisch und deswegen ist bei Herrlich alles vegetarisch, das meiste vegan. Also ich habe zum Beispiel jede Sache, die ich mit Butter gemacht habe, ist mit veganer Butter gemacht. Und ein großer, großer Wert wird auf regionale, saisonale Produkte gelegt. Also bei uns hat noch nie jemand eine Mango finden können, die irgendwo hergeflogen kam, sondern ich gehe auf den Markt und inspiriere mich dort und überlege, oh, es gibt lustige Schlangengurken aktuell aus dem Spreewald, dann wird halt mit denen gearbeitet. Und das...
Was ist denn eine lustige Schlangengurke?
Danke, dass du fragst.
Sind so japanisch, ist eine japanische Gartengurkenart. Die kann man auch hier in Deutschland eben anpflanzen und die wirren sich dann umeinander. Das sieht total toll aus. Also wirklich wie Schlangen, die sich verflechten. Die werden im Supermarkt nicht verkauft, weil die natürlich total unpraktisch zum Lagern und Kühlen sind. Aber wenn man eben zu tollen Menschen auf dem Markt, zum Beispiel am Maybachufer ist einer, sind so mehrere Marktstände, die ich sehr gerne mag. Zum Beispiel der Gärtnerinnenhof, das ist ein feministisches Bauernkollektiv aus Brandenburg. Da kann man tolle Produkte holen. Die sind teurer als die im Supermarkt, aber punktuell kann man die toll einsetzen oder sich dort Inspiration holen.
Und die lässt du wahrscheinlich dann auch in dieser Schlangen.
Wow. Genau, ja, das muss man gar nicht viel machen. Also genau. Das Produkte arbeiten für sich, das ist ja das Tolle an Essen. Wenn man mit guten Produkten arbeitet, dann ist man weniger Erschafferin und mehr, also man kuratiert einfach nur die Produkte.
Das ist ein schöner Ausdruck.
Ja, das macht Spaß. Aber zu dem Umweltthema, und das ist was, finde ich, da muss einfach die ganze Food-Szene kritisch mit sich umgehen. Das ist, da ist Herrlich noch nicht da, wo ich Herrlich hundertprozentig haben möchte. Also wenn Kunst mit Essen gemacht wird, dann muss man sich eben auch damit auseinandersetzen, was danach mit eben Sachen passiert. Und da ist bei mir immer ganz doll hinterher, wir verwenden das weiter. Mittlerweile sage ich Kunden auch, wenn ihr pompöse Sachen möchtet und Türme und das und jenes, dann werde ich euch auch in Rechnung stellen müssen, dass ich Arbeitsstunden danach habe, um das wieder weiter zu verwerten, in Saft, in Marmelade, einzufrieren in Öl, weil das nimmt Zeit in Anspruch und das ist etwas, wo man sich fragen muss, muss das sein? Also wollen wir dieses Pompöse? Und ich habe mittlerweile so eine Tendenz zu denken, ich habe auch Lust, mal wieder ein bisschen minimaler zu werden, einfach weil ich Unwohlsein manchmal bei mir da ist, so mit Essen umzugehen. Vor allen Dingen so meine Mutter ist immer so, Hanna, man spielt mit Essen nicht. Ich spiele sehr gerne mit Essen, wenn man es dann aber verantwortungsbewusst macht.
Das finde ich super, diese Nachproduktion, weil ich mir auch überlegte, also wenn da dieser Margarita-Zapfhahn da rauskommt, ja. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Erdbeeren, werden die dann irgendwo weggeschüttet? Mm-mm. Aber dass da nachher ganz viele Marmeladengläser rauskommen.
So viel, dass ich keine Erdbeermarmelade mehr sehen kann. Also es ist.
Ich finde ich auch super, dass man das in Rechnung stellt, überhaupt gar keine Frage.
Ja.
Jetzt, ich möchte noch mal einen Moment zurück. Also du sagtest, so ein kleines Startkapital hätte es dir leichter gemacht, hättest weniger Mut gebraucht. Und bei so dem Fragezeichen ist es eigentlich der richtige Weg, dass du dich weniger quälen müssen. Irgendwann ist es ja gelaufen und du hattest gesagt, ja, dann kam plötzlich out of the blue, ja, nach diesen Essen, die du bei dir in der Wohnung machtest, wo die Leute gut angezogen sein sollten, dann war plötzlich diese Einladung.
Ja.
Wie ging das denn dann? Also das war eine neue Situation. Gut, du hattest Netzwerke. Netzwerke sind immer wichtig, egal was man macht, glaube ich. Aber du musstest ja die schütteln. Du musstest ja irgendwie dann ein Konzept wahrscheinlich denen dann doch schreiben, oder nicht?
Na klar, ja. Ich hab, ich muss ständig Konzepte schreiben bis heute. Also das Anspruchsvolle an meinem Job ist nie verloren gegangen. Dass ich auch mich noch nicht ganz daran gewöhnt habe, was jetzt meine Lebensrealität ist, ist auch noch so. Also manchmal wache ich auf und denke, heute soll ich jetzt gleich nach Neapel fliegen und eine Werbung abdrehen, aber das kann ich ja gar nicht und ich kann ja gar nicht modeln und ich habe ja noch nie geschauspielert und was haben die sich dabei gedacht?
Also ist das jetzt so ein richtiger, also wie viel Zeit nimmt denn dieses Modeln?
Das ist immer nur punktuell projektbasiert. Also beziehungsweise ich model ja selber auch auf meinem Instagram-Account, indem ich mich selber fotografiere und vor das Essen stelle. Ja. Aber das ist jetzt nicht mein Hauptthema. Aber
dieses Modeln, erklär mir doch nochmal, bevor wir dann zu meiner anderen Frage zurückkehren. Wie kommt denn dieses Modeln da rein? Weil eine Firma sagt, sie machen ein Event. Und dann modeln sie dich erstmal und laden dann dadurch ihre Leute ein.
Oder wie? So ein bisschen, wenn man sich, also ich habe erstmal meine Marke ja positioniert, also Herrlich, und mit Herrlich kam dann irgendwann auch Hanna. Und das macht mir auch Spaß, also zu erzählen, wer macht das? Mein Team und ich eben. Und das ist auch für Marken einfach spannend. Marken lieben Gesichter und Geschichten. Und ich finde auch die Geschichte, die mein Team und ich erzählen, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Leuten Mut machen kann. Und ich glaube, das ist das Interessante daran, dass ich, glaube ich, relativ normal bin eigentlich und auch bis heute ein sehr, sehr normales Leben führe. Also, dass sich bei mir nicht so wirklich was privat getan hat, seit mein Job ein anderer ist. Und das eben jetzt genutzt wird, oder das finde ich auch total toll, dass ich Marken präsentieren darf, die ich cool und gut finde und mit denen ich sehr gerne arbeite.
Ah, okay, das hat dann gar nichts mit diesen
Events zu tun.
Events.
Nee, das sind so verschiedene, es kommt wieder so ein Revenue Streams, also so verschiedene Einnahmequellen meines Unternehmens einfach.
Ah, die dir dann ermöglichen, auch mehr Freiheiten dann zu haben bei den Events.
Genau, also einfach, also wie ich mich, wie mein Unternehmen sich finanziert. Das war letztes Jahr über Events, über Rezepte und Social Media Arbeit, über eben Werbeproduktionen und aber auch über mein Studio, also meinen Restaurantbetrieb, den ich im Sommer über offen hatte. Also es gibt verschiedene, und das gibt mir übrigens auch bis heute ein großes Sicherheitsgefühl, dass ich auf vielen Beinen stehe und nicht nur auf einem.
Hab mir ein weiteres Takeaway.
Ja.
Das ist ja wichtig, dass man das so. Aber nochmal zu diesem. Also du hast dich dann hingesetzt und hast denen ja offensichtlich, wie soll man das denn sagen? Also in meiner Sprache wäre es eine Speisekarte.
Ja.
Wie diese Speisen auf den Tisch kommen. Also diese zwei. Ja.
Ja, genau.
Das hast du dann so
also
in der normalen Menüabfolge irgendwie.
Da war dann Gott sei Dank, dass ich sehr gerne essen gehe und viel auf Instagram bin und weiß, wie andere coole Restaurants das gemacht haben, kam mir zugute. Und dann habe ich das genauso aufgeschrieben und in meinem Kopf Gerichte entworfen und die dann denen geschickt. Das fanden die gut. Und das mache ich bis heute so. Also der Kreativprozess ist, ich sitze an meinem Tisch, in meinem Fenster, in meinem WG-Zimmer und dann schreibe ich mir auf, was ich gerne machen würde. Und dann hoffe ich, dass ich das machen darf. Also.
Und was passiert denn? Also du würdest mir das schicken und mir würde jetzt diese Speise und jene Speise, das fände ich also jetzt gar nicht passend. Ja, und das würde ich dann sagen.
Ja.
Könnten Sie vielleicht das und das weglassen? Was würdest du mir dann antworten?
Na klar, ich bin Dienstleister. Also das ist mein Steckenpferd und das von Herrlich ist, dass Herrlich sich selber neu erfindet, aber immer einen roten Faden für Markenidentitäten bietet. Also ich setze das, was eine Brand oder eine Marke ist, in Essen. Und das möchte ich gut machen und das möchte ich auch zu der Zufriedenheit meiner Kunden machen. Da ist mein künstlerisches Ego weich und okay. veränderbar.
Dann drehe ich mal meine Frage etwas und sage, ich würde jetzt nicht Speise Nummer 2 und 5 verändert haben wollen, sondern ich würde die Präsentation, also das künstlerische Element, würdest du dann auch sagen?
Ja, also das ist so, ich glaube, überspitzt gesagt, wenn ich jetzt aus einer stinkreichen Familie kommen würde und hätte Kunst studiert und würde mich selber als Künstlerin wahrnehmen, dann würde ich sagen, nee, ich bin hier und ne, und genauso wird das auch gemacht und friss oder stirb. Aber so bin ich ja nicht. Ich leite ja verantwortlich ein Unternehmen, was Gehälter bezahlen möchte, meins und das von anderen Menschen. Und ich möchte meinen Job gut machen, ich möchte meine Kunden zufriedenstellen. Und die einzigen Sachen, an denen ein Kunde bei mir nicht rütteln kann, ist, dass mein Team mit vollstem Respekt behandelt wird. Also das sind so die No-Gos. Das
hast du das mal anders erlebt?
Na klar, ja.
Das heißt, du musst es tatsächlich sagen, du musst mit Vertragsabschluss sagen, bitte mit Respekt.
Nicht vorab, aber wenn es im Nachhinein, gab es Feedbackgespräche mit Leuten oder auch auf Events selber, habe ich schon Leute zur Seite genommen und habe gesagt, also so nicht. Das ist so.
Hattet ihr damit Sexismus zu tun?
Ja.
Weil die Foodbranche ist ja doch sehr patriarchal geprägt.
Also ich habe einmal ein Event gemacht, da hatte ich ich arbeite ja hauptsächlich mit einem weiblichen Team, da hatte ich einen Mann mit im Team und mit mir wurde nicht gesprochen. Also es wurde meine Aushilfskraft wurde zu Rate gezogen. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Person nichts entscheiden kann, darf und auch keine Ahnung hat und dass doch bitte mit mir gesprochen wird. Und es wurde nicht respektiert bis zum Schluss. Dann war das Event gelaufen, lief fantastisch, Kunde war höchst zufrieden und dann wurde zu mir gekommen und eine Visitenkarte mir gereicht und gesagt, ah, Hanna, jetzt haben wir dich herausgefunden, ich habe das auch gegoogelt jetzt mal, wer du bist, hier komm, 1000 Kunden hätten wir für dich und ich habe gesagt, nein, danke, das passt. Also das so nicht. Ich habe das ist einfach, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Also wenn man mich als Frau nicht als Unternehmerin wahrnehmen kann, dann möchte ich mit Leuten nicht arbeiten. Und wenn Leute mein Team nicht cool behandeln, dann möchte ich mit diesen Leuten auch nicht arbeiten. Und was ich aber gerne ändere, ist das Menü, aber nicht den Umgangston.
Wichtig, ganz wichtig.
Klare rote Linie. Ich würde gerne nochmal rückblickend spiegeln, was mich sehr beeindruckt hat aus deiner Erzählung ist, dass du diesen Satz sehr klar formuliert hast. Mir ging es schlecht, ich brauche Unterstützung. Mhm. Auch deswegen, weil ich hatte noch in meiner Zeit als Sozialsenatorin in Berlin immer so ein Projekt mit, es gibt ja mehrere Menschen, die ein Studium abbrechen. Mhm. Und ganz oft wird das in unserer Gesellschaft noch als Versagen angesehen und das führt oft dazu, dass das eher gecovert wird, versteckt wird und unendlich viel Lebensenergie in das Aufrechterhalten eines Scheins gesteckt wird. Und die Entscheidung, irgendein Pfad, den man mal eingeschlagen hat, zu beenden, wurde dann nicht als eine bewusste, starke Entscheidung, okay, ich habe was über mich gelernt, nämlich, dass ich das nicht machen möchte oder nicht kann. Und jetzt schlage ich einen neuen Pfad ein, sondern dass dann eher so ein Irrlichtern in so einer Sackgasse aus Scham, aus vielleicht fehlendem Verständnis heraus. Und insofern, ich glaube, das ist auch deine Geschichte eine enorme Ermutigung, wenn mal ein Pfad zu Ende ist, dazu auch zu stehen, ohne sofort zu wissen, was das nächste ist und dann eher zu sagen, jetzt gehe ich, jetzt suche ich Unterstützung. Also das fand ich nochmal ein echtes Learning aus deiner Geschichte.
Gibt es dieses Angebot immer noch in Berlin?
Ja, wir haben so eine Ermutigung damals gemacht, sozusagen Fuck-up, Studienabbruch, also ganz bewusst zu sagen, okay, es ist zu Ende und jetzt sucht man was Neues und es gibt in so vielen Bereichen, wo händeringend Leute gesucht werden, ja. Also es war sowas, dass viele Leute irgendwie
Weil du immer von wahr redest. Also so.
Ach so, naja gut, ich meine Zeit als Senatorin ist sozusagen vorbei, deswegen rede ich von wahr und ich befürchte, das ist auch von Kürzungen bedroht, aber ich weiß, es gibt auch Engagierte in der Arbeitsverwaltung, die weiter
darum kennen. Ich wollte es ja genau so umdrehen, genau solche Dinge eben nicht kurz. Aber Hanna, es war Hand aufs Herz, war das schrecklich, du darfst gleich. Ja. War das dann vielleicht doch ein kleines bisschen schrecklich, dich zu exmatrikulieren?
Ja. Och,
Gott sei Dank.
Das passt jetzt auch zu dem, was ich sagen wollte, nämlich, dass ich bis heute nicht ganz ausschließe, nochmal zu studieren, aber ich gerade am Erörtern bin, warum. Also will ich irgendwem was beweisen, will ich mir selber was beweisen oder habe ich ehrliches Interesse an einer Fachdisziplin? Und was ich bis heute so komisch finde, ist, ich bin jetzt 26, das heißt, ich bin jung. Und ich bin in meinem privaten Umfeld die einzige Studienabbrecherin und gleichzeitig die objektiv so erfolgreichste, beruflich erfolgreichste Person. Und trotzdem fühle ich mich teilweise als eine Versagerin, als jemand, die was nicht gepackt hat. Und das ist ein furchtbar elitäres Denken, was immer noch in meinem Kopf ist, nämlich, dass nur ein akademischer Abschluss so dir das in die Eintrittskarte in bestimmte Welten gibt oder dir eine Anerkennung für deinen Intellekt gibt. Und es ist auch was ich tief, tief bereue, weil ich hätte wahnsinnig gerne eine Kochausbildung gemacht, rückblickend. Also das würde mir so viel geben gerade. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie dachte, nee, eine Ausbildung, das ist unter einem Studium, wo ich jetzt mich so erschrecke, wer hat mir denn sowas eingeredet? Also was ist das für ein furchtbares Denken, das ein Handwerk zu lernen, wo man selbstständig arbeitet und jetzt, wo ich Teil der Arbeitswelt bin, sagen kann, die Sachen, die man im Studium lernt, die sind toll und die sind wichtig und es müssen Leute eben genau diesen hochrangigen Grad an Bildung abschließen, aber es müssen noch mehr Menschen arbeitsfähig gemacht werden, indem ihnen was beigebracht wird, indem sie eine Tätigkeit lernen, die wir wirklich brauchen. Und das ist so, da würde ich gerne mein früheres Ich so schütteln und sagen, komm, ja. Also.
Das ist auch wirklich ganz wichtig, was du sagst, weil wir ja immer darüber sprechen, dass es diese Gleichwertigkeit gibt zwischen der Lehrausbildung und der akademischen Ausbildung. Ja. Und ich immer das so eine Phrase finde, weil tatsächlichen Leben ist natürlich nicht gleichwertig und gerade von jenen, die das propagieren, auch als nicht gleichwertig gesehen wird. Dieses andere war ja, was du erwähnt hast, tatsächlich eine tiefe Gesellschaftskritik, weil wir bei Kevin Kühnert ja bis zum Schluss immer hörten, der mit seinem hat ja nicht mal ein abgeschlossenes Studium. Und das in einem Parlament, welches dringend Personen benötigt, die eine Lehre haben, die abgeschlossene, die aber auch nicht abgeschlossene Studien haben, um die Bevölkerung zu repräsentieren und die Politik ein bisschen nahbarer zu machen und damit auch Vertrauen in die Politik wieder aufzubringen. Also ganz, ganz wichtige Dinge.
Wollen wir mal nach vorne schauen? Dein Unternehmen Herrlich gibt es jetzt 3 Jahre?
2,5.
2,5? Ja. 2,5 Jahre nach vorne geschaut. Mhm. Wo wünschst du dir steht Herrlich? Wo möchtest du, dass du da stehst? Am Beckenrand?
Oh ja.
Auf dem Sprungbrett?
Wahrscheinlich stehe ich schon wieder auf irgendeinem Sprungbrett, weil ich Stillstand nicht so gerne mag. Und die immer eine neue Herausforderung suche. Ich wünsche mir selber etwas mehr Gelassenheit. Also, dass ich ankomme in meiner Rolle und ankomme in meiner neuen Lebensrealität. Und diesen letzten Rest der Angst und des Zweifels abschüttel, der noch immer Teil davon ist. Genau, also so ein bisschen so Urvertrauen in mich selber jetzt wirklich zu verstehen. Und dann wünsche ich mir eigentlich sehr doll, dass Herrlich jetzt nicht unbedingt ausbilden kann, aber als Beispiel dafür genommen wird, wie Gastro anders gedacht wird. Nämlich weiblicher, sanfter und mehr mit Community und weniger Fine Dining.
Weil du gerade gesagt hast, dass man Gastro weiblicher sich vorstellen können muss. Alles, was man so hört über die Arbeitsbedingungen in der Gastro, ist ja, dass es jetzt nicht so familienfreundlich ist. Und weil das ja auch in Juttas ganze wissenschaftliche Arbeit ein großes Thema war, für mich im politischen Raum, ich sehr drum gekämpft habe, dass irgendwie auch Spitzenämter familienfreundlicher werden. Mhm. Vielleicht gib uns nochmal so einen Einblick, wie du das jetzt erlebst. Kann man als Alleinerziehende in der Gastro tätig sein?
Ich traue mich nicht, das anzumaßen, weil ich diese Lebensrealität nicht kenne und ich großen Respekt dafür habe, wenn Menschen alleine Kinder erziehen und arbeiten. Also ich glaube, das sind die vielleicht leistungsstärksten Menschen unserer Gesellschaft.
Auch eine schöne Definition von Leistungsstärke.
Naja, Leistung ist tatsächlich nicht nur in bezahlte Arbeit zu messen.
Also bei Herrlich können sie arbeiten. Ja. Das ist mein Anspruch, dass in meinem Unternehmen jede Lebensrealität Platz hat.
Aber kannst du das denn verwirklichen?
Ja, klar.
Also ich glaube, ich könnte das nicht. Also jetzt stelle dir mal vor, du hast dann da tatsächlich diesen Abend und dann kommen da, mittlerweile kochst du für 200 Leute oder was ist denn das Maximale?
Ah, es ist 150, 100, so. Das sind aber die Ausnahmen. Und also
dann brauchst du alle, oder?
Ja, was ich aber auch brauche, ist, ich brauche eine Person, die den Einkauf koordiniert, die den Prep macht, der ist dann tagsüber. Ich brauche eine Person, die mich in der Rezeptentwicklung unterstützt, die mich beim Fotos machen unterstützt. Ich brauche Personen, die meine Mails bearbeiten, die mein Backoffice machen.
Wie viele Personen hast du denn?
Ja, viele machen das Freelance. Ich hatte das letztes Jahr, hatte ich 3 Festangestellte und ich glaube, man kann lernen, die Rollen oder die Aufgaben innerhalb eines Unternehmens so zu verteilen, dass sie fair sind für die Realität. Also, dass eine Person, die zum Beispiel alleinerziehend wäre, bei mir nicht auf Events eingeplant ist, sondern das plant man dann mit anderen Leuten, weil man kann ja die Vorarbeit leisten, die vormittags ist, die flexibler zu machen ist als die punktuelle Hardcore-Stress-Event-Phase. Also ich hoffe, dass mein Unternehmen das möglich machen würde, wenn so eine Person bei mir arbeiten würde. Aber so gastro-weiblich gedacht, das gibt's zum Beispiel in Berlin ein fantastisches Restaurant, das Hallmann und Klee. Das wird geführt von Sarah Hallmann und die Frau ist Gastronomin des Jahres geworden, die hat einen Stern bekommen. Die ist mein Vorbild, wenn es darum geht, wie kann man ein High-End-Restaurant richtig, richtig cool fühlen. Da arbeiten so viele Frauen, da arbeiten, sie ist selber Mutter. Die haben ein 4-Tages-Konzept. Also die arbeiten alle, obwohl dieses Restaurant quasi im Betrieb ist, 4 Tage die Woche. Das und werden aber voll bezahlt. Also es ist ein wirklich, wirklich tolles Restaurant. Und solche Konzepte, wenn man solchen Frauen mal ein Mikro vor die Nase halten würde und sagt, so jetzt sagst du mal deinen ganzen Kollegen in den ganzen anderen Restaurants, wie es gehe. Das geht ja.
Ich meine, wenn man so Fernsehkocht, das sind ja auch alles, es sind alles Männer oder so gut wie alles Männer. Und die bringen natürlich solche Dimensionen da auch gar nicht rein. Ja, da
hat ja, zum Thema Fernsehköche habe ich auch eine lustige, was so Sprung ins Wasser.
Hast du schon angefragt?
Ja, ja. Ich wurde für ein Format angefragt und dann habe ich den Castingprozess mitgemacht und dann, das ist ein Format, wo sehr viele Männer stattfinden, sehr viele bekannte Fernsehköche. Und dann in der letzten Castingrunde, quasi kurz bevor der Dreh beginnen sollte oder bevor quasi so die Planung abgeschlossen war, wurde mir so nahegelegt, ja, und dann, wenn die Männer dir so Sprüche drücken, dann kannst du ja so freche Sprüche zurückdrücken und dann kannst du ja so eine kecke, junge, erfrischende, aufgewachte, freche Frau sein. Und ich war schon so, wollt ihr mich gerade zeichnen, wie so eine, ich hasse dieses Wort, aber so eine Zicke. Und ich war auch so, was habt ihr für ein Format, dass da 4 Männer sitzen und dann nehmt ihr eine junge Frau wie mich und wollt die so wie so ein Unterhaltungstool da reinsetzen. Also es ist wirklich einfach, das sind so Erfahrungen, die man halt macht, wenn man den nächsten Sprung ansetzt, nämlich den in die Fernsehbranche. Und die ist wahrscheinlich, glaube ich, noch verhärteter als die die Gastrobranche im echten Leben, so die Fernsehgastrobranche. Das ist einfach, da müssen Strukturen aufgebrochen werden, bevor ich da meinen Fuß reinsetze in das Wasser.
Ich glaube, wir haben alle einen guten Eindruck dafür bekommen, wie man so aus einem Studium raus, dann so Stück für Stück sich abtastet und dann mit dem Erfolg sich mehr traut, dann diese Exmatrikulationen, dass man das dann auch ja hin und her wälzt, warum man dann doch denkt, man hätte irgendwas nicht erreicht. Aber so dieses Chefinnen-Dasein, das ist auch etwas, was man gar nicht erlernt. Ja, hab das immer sehr bedauert. Ich hatte dann, war dann auch schnell, relativ jung.
Learning
Jahren.
By doing, hast,
ja, das war bei der Lehre, sage ich das immer, das war learning by doing, weil ich auch keine Lehrausbildung habe, aber dann hat man viele Projekte gekriegt. Also ich war 36, hatte diesen großen, großen Lehrstuhl in München, hatte schnell 20 Leute. Und das war schon dann nochmal eine eigene Kunst. Mhm. Wie gehst du denn damit um?
Ich glaube, ich bin eine gute Chefin, aber ich bin häufig nicht gerne Chefin. Das ist mein Fazit aus den letzten 2,5 Jahren. Ich liebe Menschen und ich bin ein extrem geselliger Mensch. Also ich würde am liebsten jede Sekunde jedes Tages mit Menschen verbringen. Und deswegen gefällt es mir auch gar nicht, wenn Leute mich nicht mögen. Und ich glaube aber, wenn man eine gute Chefin ist, dann muss man aushalten, dass man der Buhmann ist. Und das braucht es auch. Also wenn es schief läuft in meinem Unternehmen, dann weil ich im Zweifel das nicht gut genug organisiert habe, die Strukturen nicht geebnet habe, nicht genug Feedbackgespräche reingebaut habe. Und ich glaube, das ist einfach vor allen Dingen für mich als junge Frau etwas, was ich definitiv noch ausbessern möchte, nämlich mehr auszuhalten, nicht gemocht zu werden, strenger zu sein, konsequenter zu sein, teilweise leider auch kontrollierender, also all diese Sachen, die man eigentlich nicht gerne macht. Und trotzdem glaube ich, und das ist mir das Allerwichtigste, bin ich sowohl ein Mensch als auch eine Chefin, mit der man immer sprechen kann. Also ich würde niemals ein Thema oder ein Gespräch oder verbieten oder sagen, das lasse ich nicht an mich ran. Sondern das ist auch Teil von Herrlich, dass immer wieder auch die Leute, die Freelance mit mir arbeiten, sagen, hey, können wir mal darüber sprechen oder wie wäre es, wenn wir das anders machen? Und so ein bisschen einfach das zu öffnen, dass man weiß, wenn man mit mir spricht, dann kommt da kein schnippischer Ton zurück, sondern es gibt immer die Bereitschaft zu sprechen.
Ich glaube, es ist immer eine Suchbewegung, ne? Wie man als Chefin agiert. Und die Gesellschaft macht es ja Frauen in der Chefinnenposition auch nicht gerade leicht, weil da immer noch so eine Erwartungshaltung ist, dass man besonders bescheiden ist. Meine sozusagen Erfahrung war, dass ich glaube, zwei Sachen total wichtig sind. Das eine ist, dass die Mitarbeitenden wissen, wenn es Angriffe von außen gibt, dass man sich immer als Chefin vor die stellt, so. Und das andere, was ich immer meine, ich hatte ja sehr unterschiedliche Teams, hatte so, also bis zuletzt darf alles kritisiert werden, hinterfragt werden. Und dann gibt es einen Moment, wo eine Entscheidung gefällt wird. Und da hat man dann noch die Verantwortung im Guten wie im Schlechten. Und dann war so, also ihr dürft kritisieren, machen und so weiter. Aber wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang. Und ich glaube, wenn man so eine Klarheit hat, ist es gut.
Ja.
Wir reden schon eine ganze Weile. Ja. Wir haben eine zentrale Ausstiegsfrage, aber noch einmal, weil du blickst jetzt schon auf ein paar Jahre Erfahrung mit deinem neuen Unternehmen zurück. Wir haben jetzt gerade erst einen Podcast gestartet, aber wir schauen ja auch nach vorne. Wir stellen uns vor, es gibt jetzt schon 20 Folgen. Wir wollen eine Jubiläumsfeier starten. Wir laden ein, womöglich sozusagen am Rande eines Beckens oder eines Sees und sagen, ja Mensch, Hanna Kleeberg, herrlich Deining, soll passen. Müssen wir noch ein bisschen vorher sparen. Aber wir sozusagen laden dich ein, uns ein Menü zu kreieren. Was würde denn dann auf den Tisch kommen?
Kartoffelsalat, immer, bei einer guten Party.
Schön, da wären Kindheitsträume.
Ja, das ist das Essen meiner Kindheit und es wird auch immer das Kernthema bei Herrlich bleiben. So ein ehrlicher Grillsalat und das in cool. Das würde ich euch auf jeden Fall...
Was heißt denn ehrlich bei dir?
Dass man es mit einem Löffel essen kann und aus allen Gefäßen. Also wenn ich nur noch Pappteller oder eine Tasse oder ein Glas habe, dass ich im Zweifel auch daraus essen kann.
Das ist tatsächlich so ein Umf.
Ja, dass die Gastgeberin es einfach
hat. Sehr praktisch.
Ja, genau. So kenne ich Gemeindeleben, Schulleben, mein Kindheitsleben war praktisch. Und das finde ich cool. Und dann würde ich euch eine tolle, aufgeschlagene Kräuterbutter empfehlen. Wahrscheinlich mit gutem Brot.
Aha.
Ja.
So, für sich, super. Jetzt hast du das ja aus dem Ärmel geschüttelt. Hast du manchmal Angst, dass du keine Ideen mehr hast?
Ja. Also so oft. Und es auch sehr viele von denen, wirklich Dingen, die extrem gut gelaufen sind, kamen in so Verzweiflungsmomenten, wo ich wirklich zu Hause saß und dachte, ich brauche jetzt eine Idee. Und dann nimmst du die Idee und du denkst, das ist so eine schrottige Idee und dann funktioniert sie. Und dann denkst du, wow, es ist, also man muss sich trauen, man muss sich auch die Ideen, von denen man selber denkt, sie sind nicht gut genug, muss man auch umsetzen, weil man selber ist so unfassbar hart zu sich. Als kreativ schaffende Person.
Hast du da einen Tipp,
Ich will erstmal wissen, was eine schrottige Idee ist. Und dann kommt deine.
Naja, zum Beispiel die Butterbrottorte, das war wirklich, dass ich saß in meinem Studio und ich habe gedreht und gewalzt und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie was Festives machen und mir fiel nichts ein und dann war mein letzter Call war eine Torte, Butterbrottorte. Ja, okay, machen wir. Und dann, also ich war jetzt nicht da voller Überzeugung. Heute blicke ich zurück und sage, eine meiner besten Ideen.
Die Situation, man sitzt da und denkt, ich brauche eine Idee. Mhm. Haben viele. Nicht nur in einer Umbruchssituation, aber dann auch.
Ja, ich auch,
Hast du Tricks, Tipps? Mhm. Was hilft dir, auf eine gute Idee zu kommen?
Auf das zurückzugreifen, was man schon mal gemacht hat. Also nicht in dem Job per se, sondern so dieses, nichts ist neu, alles kommt nur wieder. Dieser Gedanke, den finde ich gut. Also so, ich gehe ganz oft durch alte Notizen von mir oder durch Arbeit von anderen Menschen, die zurückliegt aus anderen Jahrzehnten. Ich versuche quasi zu sammeln, was Menschen schon mal gedacht haben und das irgendwie zu puzzeln.
Also Ideen recyceln?
Ja, definitiv. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das kann man auch gar nicht.
Du machst ja ganz viele Sachen, ne? Du bist ja nicht nur mit Herrlich Dining unterwegs, um Augen und Gaumen zu erfreuen, sondern du hast auch dich ja sehr stark für Fraueninteressen eingesetzt, hast mit Abortion Buddy nochmal eine ganz faszinierende Initiative gegründet, die hilft, dass Frauen in einer schwierigen Situation nicht alleine sind. Das wäre wahrscheinlich schon wieder Thema für einen weiteren Podcast, aber das wollte ich hier nochmal ganz klar erwähnen, weil es auch deutlich macht, dass du ja da auch bei all dem, was du machst, die Sinne ansprichst und trotzdem gesellschaftliche Großfragen im Hinterkopf behältst und damit bearbeitest. Und genauso wie das bei dir ganz viel sehr saisonal und klimagesund auf den Tisch kommt.
Ja, das war mein letzter Sprung ins Wasser vor ein paar Wochen, als ich mich das erste Mal dann wirklich getraut habe, auf Herrlich öffentlich zu machen, dass ich sehr aktiv bin, wenn es um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Deutschland geht. Also, dass ich eine sehr große Befürworterin davon bin, dass jeder Mensch über den eigenen Körper entscheiden kann, ohne Wenn und Aber, und dass die Versorgungslage in Deutschland verbessert werden muss.
Auch dieses Begleiten, was du vorhin sagtest, das ist ganz wichtig. Und wo wir ja auch wissen, dass du bereit bist, andere Frauen dann mit zu begleiten und sie da nicht alleine zu lassen. Auch das gilt ja für so viele andere Lebenssituationen auch. Du hast schon einen sehr guten so Abbinder eben gebracht. Ich mache das jetzt nicht auf dieser gesellschaftlichen Ebene, die du auch, Johanna, immer wieder aufgebracht hast, sondern einfach damit, was mir so hängen geblieben ist. Also dieses Polenta-Essen in einer italienischen Stadt, ohne dass man groß zu zahlen hat, wo man partizipieren kann mit vielen anderen, sitzt mit Touristen, aber insbesondere natürlich mit den Einheimischen, sich kennenlernt, andere Welten entdeckt und von daher auch Stereotypisierungen abbaut und merkt, ja, wir gehören doch irgendwie alle zusammen. Das war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank, Hanna, für die Offenheit und
euch.
Auch für die Öffentlichkeit, die du erzeugst. Danke, Katja.
Danke, Jutta.
Und natürlich danke an den wunderbaren Jan Wetzel, der mit großer Aufmerksamkeit schaut, dass jedes Wort ganz ordentlich aufgenommen
ist. Dankeschön.
Der Sprung ins kalte Wasser wird unterstützt von den Freundinnen und Freunden des WZB. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev. Produziert wurde die Folge von mir, Jan Wetzel. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns dort doch auch gern eine gute Bewertung.
Warmduscherin oder Wechselduscherin?
Warm.
Freischwimmen oder Bahnziehen im Schwimmbecken?
Bahnziehen.
Delfinkraulrücken oder Brust? Was ist dein Lieblingsschwimmstil?
Brust.
Paketsprung, Kerze oder Kopfsprung? Wie springst du am liebsten ins Wasser?
Ist Kerze, wenn ich einfach gerade runter, dann mache ich eine Kerze.
Lieber allein oder mit anderen und nebenbei reden beim Schwimmen?
Lieber mit anderen und reden.